gemacht. Mit Martina Pecile im Studio. Guten Morgen. Die Zeichen zwischen dem Iran und den USA stehen wieder auf Eskalation nach erneuten gegenseitigen Angriffen. Heute Nacht in Österreich gehen die Gefängnisse über wie entlasten. Da gehen die Meinungen in der Regierung weit auseinander. Wir sprechen darüber mit Volksanwältin Gabi Schwarz. Die Kindergärten schlagen Alarm. Auch sie müssen in den Hitzeschutzplänen berücksichtigt werden. In Kanada entsteht ein riesiges KI-Rechenzentrum und nach einem spielfreien Tag geht's heute bei der Fußball-WM weiter. Frankreich und Marokko lautet das erste Viertelfinalspiel. Viel Sonne, aber auch Wind bringt das Wetter heute. Auch in dieser Nacht hat es wieder gegenseitige Angriffe zwischen dem Iran und den USA gegeben. Dass damit die eigentlich über den Vermittler Pakistan laufenden Verhandlungen zwischen den beiden Ländern vom Tisch sind, glaubt US-Präsident Trump aber nicht. Die jüngste Eskalation passiert inmitten der Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Teresa Kulowitsch berichtet.
Iranische Medien berichten von mehreren Explosionen im Land, etwa in Bushehr, dem Standort des iranischen Atomkraftwerks. Auf Videos sind zudem auch brennende Gebäude in der Provinz Hormosan zu sehen. Das ist die Region im Süden des Irans an der Straße von Hormus. Laut US-Armee wurden bei der Angriffswelle heute Nacht 90 militärische Ziele im Iran getroffen, darunter Luftabwehrsysteme, Marineeinrichtungen und auch Lagerorte für Raketen und Drohnen. Man habe den Iran hart getroffen, sagt US-Präsident Trump, am Weg vom NATO-Gipfel zurück nach Washington. Der Iran wolle unbedingt einen Deal machen, aber er weiß nicht, ob sie einen Deal mit ihm wertschätzen würden, sagt Trump weiter. Der Iran sei einfach verrückt. Außerdem bekräftigt Trump, dass die USA diesen Krieg militärisch gewonnen hätten. Das wäre mittlerweile das 40. Mal, dass die USA nach den Aussagen des US-Präsidenten den seit Ende Februar laufenden Krieg gewinnen. Noch wehren sich die Iraner allerdings. Auch US-Militärbasen in Kuwait und Bahrain sind in der Nacht wieder zum Ziel geworden. Die jüngsten Angriffe gehen inmitten der Trauerfeierlichkeiten des durch diesen Krieg getöteten obersten geistlichen Führer im Iran, Ayatollah Ali Khamenei, nieder. Trotz der jüngsten Eskalation besuchen weiterhin Massen an Menschen den Trauerzug. Dazu sei aber auch gesagt, die Aufnahmen sind vom iranischen Regime veröffentlicht. Heute soll Khamenei jedenfalls in seiner Heimatstadt Mashhad, dem schiitischen heiligen Zentrum, final beerdigt werden.
Und die Eskalation zwischen den USA und dem Iran sind auch zeitgleich mit dem NATO-Gipfel in Ankara passiert. Der ist am Abend zu Ende gegangen. Beim Gipfeltreffen selbst hat US-Präsident Trump immer wieder für Verwirrung gesorgt, auch was den Iran betrifft. Die Hoffnung auf eine Deeskalation besteht aber, analysiert Markus Müller in Washington.
Am Ende hat eigentlich keine der beiden Seiten wirklich Interesse an einer weiteren Eskalation. Und die USA hätten im Moment auch nicht die Mittel dazu, das jetzt so groß zu eskalieren wie Anfang März zum Beispiel am Beginn des Konflikts. Das wäre das beste Szenario. Aber es besteht natürlich auch das Risiko, dass so ein Konflikt in so einer Situation außer Kontrolle gerät.
Schauen wir noch zum NATO-Gipfel. Kann Trump diesen denn als Erfolg für sich und die USA verbuchen?
Also in Vor-Trump-Zeiten würde man sagen, das wäre ein ganz normaler Gipfel gewesen. Die wichtigsten Programmpunkte sind passabel abgearbeitet worden. Hilfe für die Ukraine ist besprochen worden. Das ist wichtig für die Europäer. Die Höhe der Verteidigungsausgaben, das ist wichtig für die Amerikaner. Aber unter Trump, da gelten ja andere Maßstäbe. Also man kann sagen, es hat keinen Eklat gegeben, es hat kein Schreiduell gegeben, keinen Skandal. Kritische Themen wie der Besitz von Grönland, die sind angesprochen worden, haben aber nicht zu einem massiven Streit geführt, der alles überschattet. Also ganz im Gegenteil, Trump hat ja selbst gesagt, Liebe war in der Luft. Klar ist jetzt, die NATO muss sich neu aufstellen. Diese Diskussion kommt immer mehr in Fahrt. Und insofern können eigentlich beide Seiten sagen, sowohl die USA und Europa, dass es erfolgreich war.
Nach Deutschland. Jetzt in Wolfsburg findet heute ein hitziger Schlagabtausch beim Volkswagen-Konzern statt. Der Aufsichtsrat berät über weitere Sparpläne. IG Metall und Betriebsrat halten mit einem Aktionstag dagegen. Die deutsche Autoindustrie ist unter Druck, vor allem der Standort ist gefährdet. Hier brauche es ein gemeinsames, starkes Europa und Zukunftsarbeitsplätze, meint die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller. Trotzdem werden nicht alle Arbeitsplätze, die es im Moment gibt, gehalten werden können.
Das Ganze nicht, denn zum Beispiel mit der Umstellung von Verbrenner auf Elektromobilität geht auch ein Verlust von Arbeitsplätzen einher, weil zum Beispiel das Elektromobilitätsfahren weniger Komponenten hat. Und deshalb wird es diese Umstellung auch geben, aber wir wollen die Folgen minimieren und wir wollen eben Zukunftsarbeitsplätze schaffen. Deshalb habe ich Themen wie autonomes Fahren und anderes hervorgehoben.
Wie viele Plätze gehen aber durch die Elektromobilität verloren?
Wir haben eine Studie erstellt, die aufzeigt, dass wir zwischen 2019 und 2035 rund 190.000 Arbeitsplätze aufgrund des technologischen Wandels verlieren. Diese Zahl steigt weiter an, weil sie davon abhängt, wie viele neue Arbeitsplätze wir hier auch schaffen können. Das heißt, nur wenn es uns gelingt, die Zukunft hier auch zu lokalisieren, in Deutschland genau wie in Österreich, dann werden die Folgen der Transformation beherrschbar werden.
Andreas Jölli hat mit Hildegard Müller gesprochen. Österreichs Gefängnisse gehen über. Mit Stand Anfang Juni sitzen mehr als 10.000 Personen in Haft. Zum Vergleich, in Deutschland sind die Gefangenenzahlen im Verhältnis zu den Einwohnern um 50% weniger. Warum hier die Haftzahlen höher sind und was man in Österreich dagegen tun könnte, hat Saskia Fehnenboss recherchiert.
Von neuen Straftatbeständen wie Cybercrime bis hin zu höheren Strafen bei Alkounfällen. Das sind für Monika Stemkowski, Leiterin der Abteilung für Kriminologie an der Universität Wien, die Hauptgründe, warum in Österreichs Gefängnissen immer mehr Menschen einsitzen, obwohl die Zahl der Verurteilungen zurückgegangen ist. Abhilfe könne hier bei geringen Delikten gemeinnützige Arbeit statt Haft bringen.
Natürlich muss man sich die Details genau überlegen, in welchen Fällen diese Sanktion angewandt werden sollte.
Auch für die NEOS wäre das eine denkbare Möglichkeit, sagt Justizsprecherin Sophie Wotschke.
Das insbesondere bei geringen Haftstrafen, damit die Leute eben nicht aus dem Leben rausgerissen werden, sondern stattdessen gemeinnützig arbeiten, Struktur in ihr Leben bekommen.
In der ÖVP wollte man trotz mehrfacher Nachfrage dazu nicht Stellung nehmen.
Wie die Gefängnisse entlasten, dazu bin ich jetzt mit Volksanwältin Gabi Schwarz verbunden. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Schwarz, vor kurzem hat die Justizministerin Sporrer von der SPÖ vorgeschlagen, 500 Häftlinge vorzeitig zu entlassen, um die Gefängnisse eben zu entlasten. Sie sind ÖVP-Politikerin. Ihre Partei, die ÖVP, lehnt das ab. Argumentiert mit Sicherheitsbedenken, sehen Sie das auch so?
Ich darf Sie richtigstellen, ich bin keine Politikerin, sondern ich bin Volksanwältin. Das heißt, ich arbeite unparteiisch und überparteilich.
Sie waren ÖVP-Politikerin.
Ja, aber jetzt ist meine Aufgabe eine ganz andere. Ich bin als Volksanwältin zuständig für den Straf- und Maßnahmenvollzug. Das heißt auch für unsere Bundeskommission, die regelmäßig Besuche in den Justizanstalten durchführt. Und wir selbst machen Sprechtage. Und bei diesen Sprechtagen bietet sich uns ein Bild, weil sich Inhaftierte und Personal an uns wenden können. Ich arbeite mit den Ist-Zuständen. Die wurden von der Volksanwaltschaft seit Jahren kritisiert, konstruktiv kritisiert, immer verbunden mit Empfehlungen, welche Möglichkeiten gegeben werden, den Zustand zu verbessern. In eine politische Diskussion werde ich mich nicht einmischen.
Aber Sie werden eine Meinung haben, möglicherweise, zu dem Vorschlag der Justizministerin.
Ich bitte Sie um Verständnis. Das ist eine politische Entscheidung, die auf politischer Ebene zu treffen ist. Ich würde dann beurteilen, ob es tatsächlich zu einer Entlastung führt. Aber ich greife nicht ein in politische Diskussionen. Meine Aufgabe ist es, die Menschenrechte zu kontrollieren in den Justizanstalten, im Straf- und Maßnahmenvollzug. Und diese Aufgabe nimmt die Volksanwaltschaft seit vielen Jahren sehr ernst.
Frau Schwarz, wie soll man denn die Gefängnisse Ihrer Meinung nach entlasten?
Grundsätzlich ist es so, dass es an einem wirklichen Personalmangel scheitert. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite den Überbelag und auf der anderen Seite mangelt es sowohl an Justizwachepersonal als auch an Fach- und Gesundheitspersonal. Das ist der Zustand, der sich für uns darstellt. Das führt natürlich zu Schwierigkeiten im täglichen Arbeiten mit den Inhaftierten. Das führt dazu, dass Inhaftierte 23 Stunden in Hafträumen sitzen, nicht beschäftigt werden, nicht gebildet sind und somit natürlich die Resozialisierung, die ja schon in der Haft passieren sollte, beginnen sollte, nicht gegeben ist.
Aber in Zeiten, wo das Geld knapp ist, wird es nicht viel mehr Personal geben, neue Gefängnisse zu bauen. Das wird auch dauern. Der Überbelag ist jetzt akut. Also was tun?
Das ist eine Angelegenheit, die, wie gesagt, die Justizministerin schon mehrfach angesprochen hat, die politische Diskussion führen wird, wie entlastet werden kann. Ich sage Ihnen ganz einfach, wir sind dazu da, das zu kontrollieren, ob die Zustände und Umstände, unter denen Menschen angehalten werden, menschenrechtlich in Ordnung sind oder nicht. Fix ist, das ist gerade im Bereich der psychisch Erkrankten, das hat ja der Fall Hirtenberg leider Gottes gezeigt, einen echten Mangel gibt an Betreuung. Das heißt, es braucht mehr Psychiaterinnen und Psychiater. Und das ist nicht immer eine Frage des Geldes. Das ist zum Beispiel eine Frage, denkt man Poollösungen an für Österreich? Die Kommission, die Justizministerin ja beauftragt hat, hat ja das eindeutig festgestellt. Oder bildet man das vorhandene Personal zusätzlich aus in der Betreuung psychisch erkrankter Menschen in Haft?
Frau Schwarz, wir haben es gerade vorher gehört, wir haben 50% mehr Gefangene in Österreich. Warum? Warum ist das so? Warum sperren wir viel mehr ein?
Das hat ja im vorigen Beitrag wurde das ja erklärt. Das ist eine Sache, die zu diskutieren ist, ob man an der Strafprozessordnung was ändert. Aber nochmals, die Aufgabe der Volksanwaltschaft ist es, mit dem Status quo umzugehen und nicht zu beurteilen, ob die Gesetzgebung da in Ordnung ist oder nicht. Es ist uns jede Maßnahme recht, die Politik trifft, um den Straf- und Maßnahmenvollzug für alle Beteiligten zu entlasten.
Nur welche Maßnahmen getroffen werden, da ist man sich in der Politik eben uneins. Volksanwältin Gabi Schwarz war das. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Weltweit gibt es jährlich rund 20 Millionen neue Krebserkrankungen und fast 10 Millionen Todesfälle. Bis 2050 wird die Zahl der Neuerkrankungen deutlich zunehmen. Das heißt es in einem neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation. Allerdings macht auch die Medizin immer mehr Fortschritte bei der Krebstherapie, sagt der Onkologe Ewald Wöll im Morgenjournal um 7.
Ein Beispiel ist das Multiple Myelom, eine Knochenmarkskrebserkrankung, in der vor Jahren die Überlebenszeit kurz war und wir die Patienten nur durch intensive Chemotherapie halten konnten. Und jetzt reden wir hier über Lebenszeiten in Dezennien. Also wir zählen in 10, 20 Jahresschritten und haben Therapieoptionen zur Verfügung, von denen wir vor ein paar Jahren noch nicht einmal wussten, dass es sie gibt. Ähnliche Fortschritte bei zielgerichteten Therapien, zum Beispiel bei Lungenkrebs, Brustkrebserkrankungen, können in der Vielzahl der Fälle heute geheilt werden. Hoffnungsschimmer, haben Sie mich gefragt. Tatsächlich ist es so, dass wir heuer bei der Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung, einer extrem schwer zu behandelnden Erkrankung, trotz der Fortschritte, die wir machten, erstmals einen Lichtblick gesehen haben mit neuen Therapieoptionen. Die werden in den nächsten Monaten und Jahren kommen. Die stehen gerade in Untersuchung und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir hier auch einen großen Schritt vorwärts machen werden.
Das gesamte Gespräch können Sie wie gewohnt online nachhören. Die extreme Hitze Die Welle vom Juni liegt hinter uns, sie hat aber auch viele Probleme wieder ans Licht gebracht. Etwa was die Situation an den Schulen betrifft. Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat gestern Maßnahmen für Bundesschulen in Aussicht gestellt. Was die Kindergärten betrifft, die im Sommer fast durchgehend geöffnet haben, sind die Länder zuständig, heißt es. Viele Fragen sind deshalb offen. Betreiber und Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen schlagen Alarm. Stefan Kappacher berichtet.
Kleine Kinder würden besonders unter Hitze leiden, daher sei es umso unverständlicher, dass die Kindergärten im gestern vorgestellten Hitzeschutzaktionsplan des Bildungsministers keine Rolle spielten, schlägt Kinder in Wien Alarm. Das ist der zweitgrößte private Kindergartenbetreiber in der Bundeshauptstadt. Kiwi-Geschäftsführer Thomas Gerold Siegel.
Ich will nicht die Schule gegen Kindergarten ausspielen, aber Schule hat geschlossen, hat Gott sei Dank auch Ferien. Wir sind die ganze Zeit da. Es sind die Kinder betroffen, es sind die Mitarbeiterinnen betroffen.
Und auch die Eltern, ergänzt Natascha Daslimi vom Netzwerk Elementare Bildung.
Entweder hält man die Kindergärten offen und ermöglicht den Eltern die berufliche Tätigkeit oder man reduziert das Angebot. Man sagt, man schließt eben die Standorte, die sehr prekär unter der Hitze leiden, weil innerstädtisch, weil ohne Garten, weil schlechte Bausubstanz. Dann geht es aber zu Lasten der Familien.
Die Herausforderungen für Kindergärten gerade im städtischen Bereich seien oft noch größer als für Schulen. Kiwi-Geschäftsführer Gerold Siegel.
Es muss ja nicht immer eine Klimaanlage sein. Das können ja auch Bäume sein, das können Begrünungen sein, Dachbegrünungen sein. Nur das sind dann auch oft so große finanzielle Aufwendungen, die sich einfach Kindergartenträger und Ortträger privat nicht leisten können.
Stichwort leisten können. Die Ankündigung des Ministers, dass die Umsetzung der Maßnahmen im Schulbereich ohne zusätzliches Budget erfolgen soll, wird vom Kindergartenbetreiber besonders kritisch gesehen. Für den elementarpädagogischen Bereich sei jedenfalls eine nachhaltige und zweckgebundene Finanzierung notwendig.
Im Zuge des Booms der künstlichen Intelligenz errichtet der Facebook-Mutterkonzern Meta sein erstes Rechenzentrum in Kanada. Eine enorm große Anlage, die über 9 Milliarden US-Dollar kostet und Bedenken weckt hinsichtlich des hohen Strom- und Wasserverbrauchs. Michael Fröschel berichtet.
Das Rechenzentrum in Alberta, nördlich der Provinzhauptstadt Edmonton, soll so viel Strom verbrauchen wie 800.000 Haushalte. Die Provinz wirbt mit günstigem Erdgas und niedrigen Temperaturen, die die Kühlung der riesigen Supercomputer kostengünstiger machen. Trotz der Beteuerungen der kanadischen Regierung, auf erneuerbaren Strom zu setzen, soll ein Gaskraftwerk den enormen Energiebedarf decken, das ebenfalls neu errichtet wird. Der Facebook-Mutterkonzern Meta verspricht, ein geschlossenes Kühlsystem zu verwenden, um den Wasserverbrauch zu verringern. Das Unternehmen will außerdem über 40 Millionen US-Dollar in die lokale Infrastruktur wie Straßen, Stromnetze und Kanäle investieren. Das Projekt ist das weltweit 33. Rechenzentrum von Meta, das größte außerhalb der USA.
Mehrere EU-Abgeordnete fordern nun eine Untersuchung gegen FIFA-Chef Gianni Infantino. Es geht um die Entscheidung, die Sperre des US-Stürmers Balogun nachträglich aufzuheben. Es besteht der Verdacht, der FIFA-Ethik-Kodex könnte verletzt worden sein, heißt es. Und damit sind wir schon bei der Männerfußball-WM in Nordamerika. Da steht am Abend ab 22 Uhr das erste Viertelfinalspiel am Programm: Frankreich gegen Marokko. Wolfgang Eichinger.
Mit 5 Siegen und einem Torverhältnis von 14:2 ist Frankreich bisher durch diese Weltmeisterschaft marschiert. Aber Teamchef Didier Deschamps warnt vor dem Afrikameister Marokko. Denn es ist ein sehr starkes, exzellentes Team mit großen Individualisten. Sie sind nicht zufällig hier. Diese Mannschaft aus Marokko hat eine sehr hohe Qualität.
Très très bonnes équipes avec de très bons joueurs. Ils sont pas là par hasard parce que cette équipe du Maroc est de très bonne qualité.
Aber auch Marokko ist bei dieser Weltmeisterschaft noch unbesiegt und war bei der letzten Weltmeisterschaft in Katar sensationell Vierter. Im Semifinale 2022 hat Frankreich Marokko 2:0 besiegt. Das soll sich heute ändern. Und die Unterstützung für Marokko ist auch in Frankreich vorhanden. Mit circa 2 Millionen Menschen mit marokkanischen Wurzeln sind sie die zweitgrößte Einwanderergruppe. Spielbeginn heute Abend 22 Uhr, live zu sehen in ORF1.
Weitere Meldungen hat jetzt noch Felix Nowak.
Die Budgetberatungen im Nationalrat haben gestern vor allem beim Kapitel Justiz Auseinandersetzungen gebracht. FPÖ und Grüne haben den aus ihrer Sicht zu geringen Haushaltsplan angeprangert. Justizministerin Sporrer von der SPÖ hat auf die Untätigkeit früherer Regierungen verwiesen. Sie hat außerdem die Pläne zur Schließung von Bezirksgerichten verteidigt. Heute werden die Beratungen im Parlament fortgesetzt, unter anderem mit den Kapiteln Wissenschaft, Bildung und Umwelt. Morgen soll das Doppelbudget beschlossen werden. Die weltweiten Ölpreise sind nach den weiteren Angriffen zwischen den USA und dem Iran wieder leicht gestiegen. Große Sprünge gibt es allerdings nicht. Ein Barrel der Sorte Brent hat in der Früh etwa 69 Euro gekostet, um 1% mehr als gestern. Im Zentrum der Spannungen steht nach wie vor die Straße von Hormus, die große Bedeutung für den weltweiten Öl- und Gashandel hat. Falls die Meerenge erneut vollständig geschlossen wird, erwarten Analysten deutlich höhere Preise. Zum Abschluss des NATO-Gipfels in Ankara hat der türkische Präsident Erdogan allen Staats- und Regierungschefs Revolver samt Munition überreicht. Auf der Waffe sei der jeweilige Name eingraviert worden, berichtet der britische Premier Starmer. Er habe sein Geschenk in der Türkei gelassen, weil die Einfuhr nach Großbritannien illegal gewesen wäre. Bei Starmers Labour-Partei beginnt unterdessen heute offiziell die Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden. Keir Starmer hat ja seinen Rückzug angekündigt. Bisher ist nur ein Kandidat für seine Nachfolge bekannt, der bisherige Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, der als Favorit gilt. Er muss jetzt die Unterstützung von 81 der 402 Labour-Abgeordneten nachweisen. Ob Burnham jetzt noch Konkurrenz bekommt, ist derzeit offen.
Dankeschön, und wie das Wetter wird, weiß Nathalie Auer.
Im Großteil des Landes überwiegt heute der Sonnenschein. Vor allem zwischen Kufstein und dem Bergland Niederösterreich sind zeitweise aber auch dichtere Wolken unterwegs. Auch einzelne Schauer sind möglich, und zwar am ehesten im und rund um Salzkammergut. Außerdem bläst immer wieder lebhafter bis starker Wind. Böen um die 50 Kilometer pro Stunde gibt es jetzt zum Beispiel in Bad Vöslau. Die Temperaturen liegen in den Landeshauptstädten derzeit in Wien bei 17 bis 20 Grad, in Eisenstadt bei 21, in St. Pölten, Linz, Salzburg und Innsbruck bei 17 Grad, in Bregenz und Graz bei 18 und in Klagenfurt bei 19 Grad. Am Nachmittag erwarten uns dann meist 22 bis 30 Grad. In den kommenden Tagen legen die Temperaturen dann zu und damit beginnt langsam die nächste Hitzewelle. So extrem heiß wie Anfang letzter Woche wird es aber nicht. Die Temperaturen erreichen morgen und am Wochenende meist 27 bis 33 Grad. Dazu gibt es in den kommenden Tagen viel Sonnenschein und höchstens einzelne Gewitter.
Ihr Journalteam Bernhard Ortmeier Technik, Franz Renner Regie und Martina Petschile im Studio sagen danke fürs Zuhören. Jetzt ist es 8:20 Uhr.